Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria zur Sendereihe Spiritualität. Heute mit der Berufungsgeschichte von Schwester Agnes Maria Cho. Sie ist Immakulata-Schwester vom Seraphischen Apostolat aus dem Kloster Brandenburg in Dietenheim bei Ulm. Und durch die Sendung begleitet sie Marion Kuhl. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche besonders um geistliche Berufe. Bei Radio Horeb hören Sie auch eine persönliche Berufungsgeschichte in der Regel, ein Lebenszeugnis, wie Gott jemandem klargemacht hat, dass er sie oder ihn zu einem besonderen Lebensstand beruft, als Priester, Diakon oder im gottgeweihten Leben. Heute hören Sie eine recht spannende Geschichte, denn unsere Ordensfrau, die heute zu Gast ist, stand bis vor einigen Jahren auf der Konzertbühne am Klavier und beruflich vor allem in der Welt der Finanzen beim Kreditrisikomanagement am Schluss, bis sie dann 2010 ins Kloster eintrat. Wie es dazu kam, das erzählt sie uns heute am Telefon im Kloster Brandenburg bei Ulm. Es ist sitzt Schwester Agnes Maria Cho bei uns jetzt. Grüß Gott, Schwester Agnes Maria.
Ja, grüß Gott, Frau Kohl.
Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben. Berufungsgeschichte ist ja auch immer etwas ganz Persönliches. Mhm. Wir freuen uns, dass Sie uns daran teilnehmen lassen. Immakulata, ja. Schwester vom Seraphischen Apostolat, ein Name, wo vielleicht manch einer gerade hängen geblieben ist. Was ist das denn für eine Ordensfamilie?
Also vom Seraphischen Apostolat ist schon ein Hinweis, dass wir zur franziskanischen Familie gehören und Immakulata-Schwestern eben ganz besonders auch der Mutter Gottes geweiht, der Immakulata, der unbeflecktes Empfängnis. Und wir sind halt franziskanisch, marianisch, eucharistisch geprägt.
Sie hatten eine erfolgreiche Karriere, sind in vielen Ländern unterwegs gewesen, haben auch dort gearbeitet. Am Schluss Risikomanagement. War der Schritt ins Kloster da nicht auch eine Art Risiko oder vielleicht Risikomanagement?
Ja, sicherlich. Also Risikomanagement dahingehend, dass ich natürlich vorher alle für und wieder abgewogen habe. Und Risiko, es ist immer ein Risiko, wenn man sich auf diesen Weg einlässt. Also Risiko in dem Sinne, dass man das, was bekannt ist, loslassen muss und dann einfach ins kalte Wasser springt, um zu gucken, ist es wirklich meins. Und das ist da schon sehr spannend. Also dieser letzte Schritt, da kann man noch so viel überlegen, diesen letzten Schritt zu tun, das ist wirklich, für mich war es ein Sprung ins kalte Wasser. Und dann, ich bin geschwommen zum Glück, ich bin nicht untergegangen. Aber es ist nicht, also es ist wirklich ein nicht ganz leichter Weg, wenn man sich da auf den Weg macht. Aber es ist voller Freude auch, mit viel Freude verbunden. Und am Ende, ich denke immer, dieser Schritt, auch wenn es vielleicht dann doch nicht ins Ordensleben führt, wenn jemand versucht, diesen Weg zu gehen, es lohnt sich. Also man verliert nichts. Ich kann jeden nur dazu ermutigen, diesen Weg auszuprobieren, wenn man einen Ruf in sich spürt. Gott kann alles tausendfach wieder zurückgeben. Also ich habe mir auch immer gedacht, jetzt gebe ich meinen Beruf auf und ich hatte ein gutes Gehalt, hatte viel Spaß an der Arbeit und ich habe dann immer gedacht, jetzt gebe ich alles auf. Ich habe Gehaltsgespräche gehabt, um mehr Gehalt zu bekommen. Soll ich das wirklich tun? Und am Ende kam mir immer nur, ich habe alles von Gott geschenkt bekommen, auch dieses alles. Es ist ja nicht meine Leistung gewesen, sondern alles ein Geschenk und Gnade. Und dann habe ich mir gedacht, also selbst wenn ich mich jetzt total falsch entscheide, wenn es doch nicht mein Weg sein sollte, Gott kann mir alles tausendfach zurückgeben, darüber hinaus noch mehr. Ja. Und dann habe ich diesen Schritt gemacht, aber natürlich mit zitternden Händen. Also ich habe die Kündigung zitternd abgegeben, das weiß ich noch. War nicht ganz einfach, ja.
Im Volksmund heißt es ja auch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich glaube, diesen letzten Schritt, egal ob es Richtung Ehe geht oder Richtung Kloster, man muss den Schritt tun, sonst wird man es ja nie erfahren, ob so es der Weg ist, oder?
Genau, das ist auch so. Also ich habe es mir auch mal so vorgestellt, also wenn ich mal auf dem Sterbebett liege, was würde ich bereuen? Und mir kam dann immer hoch, dass ich es noch nicht mal probiert habe. Also das ist, glaube ich, das, was man dann am meisten bereut, das, was man nicht getan hat, dass man diesen Weg nicht einmal probiert hat, wenn man diesen Ruf in sich spürt. Und von daher, ja.
Dann sind wir gespannt, wie Sie diesen Ruf gespürt haben, wie sich das entwickelt hat. Sie hören heute, liebe Zuhörer, die Berufungsgeschichte von Schwester Agnes Maria Cho. Sie hören es schon am Nachnamen. Sie sind zwar in Berlin aufgewachsen, haben aber andere Wurzeln.
Ja, ich habe koreanische Wurzeln. Meine Eltern sind so Mitte der 60er Jahre, Anfang der 60er Jahre aus Korea gekommen, nach Deutschland. Und deshalb, ich bin jetzt in Berlin geboren, habe halt koreanische Wurzeln. Und meine Mama, die kommt aus einer sehr tief religiösen, katholischen Familie. Da sind halt auch schon sehr viele Priester und Ordensschwestern hervorgegangen. Also ihre leibliche Schwester, jüngere Schwester, ist Chartres-Schwester. Und eine Tante von ihr war auch Chartres-Schwester, auch sogar Novizenmeisterin. Und es gab auch viele Priester bei uns schon in der Familie und gibt es noch. Und meine Mutter war immer schon eine fleißige Kirchgängerin, eine große Beterin. Mein Vater ist evangelisch, er ist nicht katholisch, aber geht schon seit Jahren mit meiner Mutter gemeinsam und auch mit uns damals in den katholischen Sonntagsgottesdienst. Und so bin ich also selber katholisch getauft und auch ganz im katholischen Glauben groß geworden. Und wir waren eigentlich so normal religiös praktizierend, also Gottesdienst an den Sonntagen, an den Hochfesten war normal, Tischgebet, Abendgebet. Ich kann mich einmal daran erinnern, dass ich versucht habe, mich einmal vor dem Sonntagsgottesdienst zu drücken, vor der Heiligen Messe, da bin ich nicht durchgekommen damit. Ich habe es einmal probiert und dann nicht wieder. Und seitdem kann ich mich eigentlich kaum erinnern, dass ich mal eine Heilige Messe verpasst hätte. Ja, die Heiligen Messen, die wir besucht haben, die fanden bei uns um die Ecke sozusagen in der Dominikanerkirche statt, St. Paulus. Da ist daneben auch eine katholische Grundschule, die ich besucht habe. Und das Schöne war, in der Grundschule, da gab es Ordensschwestern. Zu der Zeit war auch eine Schwester Schulleiterin. Es gab Schwestern, die unterrichtet haben. Und dadurch, dass eben auch ein Kloster nebenan war, war ich den Anblick und den Umgang mit Ordensleuten total gewöhnt. Also für mich ein vertrautes Bild. Und auch meine Eltern haben öfter Priester und Schwestern eingeladen nach Hause. Also es war ein ganz normaler, natürlicher Umgang. Wir hatten auch Fälle, wo so junge Frauen bei uns waren, die sich gerade auf den Eintritt in ein Kloster vorbereitet haben. Und so war das für mich ganz normal, mit Priestern und Ordensleuten umzugehen. Als Jugendliche hatte ich dann einen sehr guten Kontakt zu dem damaligen Prior und der hat mich auch dann ins Kloster mit reingenommen, auch in den Klausurbereich. Da durfte ich dann einen Speisesaal und sowas sehen. Ich fand das immer sehr spannend und ich fand auch die Kleider ganz toll und die Leute waren immer sehr nett und sehr lustig. Also hatte einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich denke, das hat mich dann auch geprägt. Zur Erstkommunion hat mir dann meine Mutter ein Buch mit Geschichten über Heiligen geschenkt und ich denke dann immer, da hat es dann bei mir so richtig ein bisschen angefangen zu rappeln. Ich habe die Lebensbeschreibungen wirklich verschlungen. Ich fand es immer sehr faszinierend. Ich fand auch immer faszinierend, wenn irgendwo die Mutter Gottes erschienen ist oder wenn sonstige Visionen waren von Jesus. Also ich wollte es auch immer gerne mal erleben. Das war so immer mein Herzenswunsch. Aber es ist auch irgendwie was in mir wach geworden. Ich denke, es war schon immer da, aber da habe ich dann gedacht, na, scheint alles spannend zu sein und vielleicht gehe ich dann auch mal ins Kloster. Und das war dann irgendwann so ziemlich fest in mir drin, ja, ich muss irgendwann mal ins Kloster gehen. Damals habe ich noch nicht gedacht, muss. Damals fand ich das ganz toll und spannend und habe das dann auch bei Gelegenheiten ausgesprochen, auch in der Schule, in der Umgebung. Und die Reaktionen waren dann immer sehr gemischt. Also es ging dann von Verwunderung bis zu wirklich purem Entsetzen. Und ich selber dachte, ich gehe auf jeden Fall ins Kloster mal. Habe natürlich als Kind nicht dran gedacht, dass es auch mit irgendwelchen Verzichten verbunden ist, sondern ich habe halt nur die Lebensbeschreibungen der Heiligen vor Augen gehabt. Ja, und dann mit 9 Jahren habe ich den ersten Klavierunterricht bekommen und habe da schön Klavier geübt. Mit 11 Jahren habe ich dann eine Aufnahmeprüfung gemacht am Jule-Stern-Institut der Hochschule der Künste in Berlin. Und das ist ein Institut, wo begabte Musiker gefördert werden. Da habe ich dann ein Stipendium bekommen und war dann Jungstudentin an dieser Hochschule und habe parallel ganz normal weiter die Grundschule besucht und dann später auch das Gymnasium. Und so rückblickend würde ich sagen, ich habe da beten gelernt, weil in der Hochschule der Künste, bei diesem Institut war es so, dass man jedes Jahr eine Zwischenprüfung hatte. Also man kam nicht einfach so weiter, sondern man musste jedes Jahr eine Prüfung ablegen. Und da kann man sich dann vorstellen, wie ich gebetet habe, dass ich durch die Prüfung komme. Meine Mutter war immer sehr hinterher, dass ich auch mal den Rosenkranz bete oder wenigstens ein Gesetz. Fand ich damals nicht so spannend, den Rosenkranz. Ich fand das alles viel zu lang. Und wenn ich mich mal dann aufgerafft habe, dann habe ich immer alles auf den letzten Drücker geschoben. So am Abend habe ich ins Bett gelegt und dann angefangen zu beten und bin vor dem ersten Gesetz eingeschlafen. Also es war vielleicht nicht gerade sinnvoll gewesen, war nur eine Einschlafhilfe. Mittlerweile liebe ich den Rosenkranz, das kann ich jetzt dazu sagen. Aber zu der Zeit war dieses persönliche Gebet, fing da mit diesen Prüfungen an und diesem Prüfungsstress, dass ich dachte, ich muss wirklich beten, dass ich da durchkomme. Und habe also schon während dieser Zeit immer noch, auch in der Schule, diesen Ruf gespürt, ich soll doch vielleicht ins Kloster gehen, aber dann so als Teenager habe ich dann schon angefangen, das so in Frage zu stellen, ob das wirklich so meins ist, und habe es dann, also diesen Gedanken dann doch immer wieder zur Seite geschoben. Also ich wollte dann erstmal studieren und dann auch erstmal arbeiten, und dann habe ich mit Gott sozusagen einen Deal gemacht. Also erstmal lass mich fertig studieren und dann schauen wir weiter. Lass mich 10 Jahre arbeiten und dann werde ich schon irgendwie gehen. Und dieses 10 Jahre Arbeiten und Studium, das war, da war ich ja 18, da dachte ich immer, das ist ja noch eine ganze Weile hin, bis das da kommt, war ganz weit weg, fern am Horizont, und da konnte ich ja gut diesen Deal mit Gott machen. Und der Gedanke, der aber dabei noch reinspielte, war, ich bin halt so jemand, ich habe mir gedacht, damals schon, wenn ich in ein Kloster gehe, ich möchte mir nicht vorwerfen müssen, dass ich nur ins Kloster gegangen bin, weil ich draußen in der Welt nicht zurechtgekommen bin. Also wenn ich denn wirklich mal gehen sollte, dann wollte ich sicher sein, dass ich auch in der Welt bestehen könnte. Sonst wäre ich selber wegen meiner Motivation unsicher gewesen. Ja, und nach dem Abitur war ich dann nicht ganz sicher, mache ich jetzt mit der Musik weiter oder gehe ich vielleicht doch in die Medizin? Das hat mich dann auch interessiert. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also ich mache jetzt die Aufnahmeprüfung an der Hochschule der Künste, und wenn ich das bestehe, dann mache ich Musik weiter, und wenn nicht, dann mache ich Medizin. Also quasi wie so ein Gottesurteil. Nur habe ich den Termin verschwitzt für die Anmeldung. Also die Frist ist da schon abgelaufen gewesen, und da musste dann meine Klavierprofessorin ziemlich viel laufen, um dann meinen Namen dann doch noch auf die Anmeldeliste zu bekommen. Ich sehe da schon wirklich Gottes Hand, dass er da nachgeholfen hat. Ansonsten, ich hätte die Aufnahmeprüfung gar nicht machen können. Und dazu muss man auch wissen, zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, da gab es wenige Plätze zum Studium, und aber ganz viele Bewerber, die kamen dann aus dem Ausland auch. Also ich glaube, so um die 6, 7 Plätze und dann 60 Bewerber. Und ja gut, dass ich dann doch zur Aufnahmeprüfung antreten konnte, das war wirklich eine Gnade Gottes. Und ich habe auch bestanden, damit war dann Medizin vom Tisch. Und dann habe ich angefangen, Klavier zu studieren, habe dann auch Vortragsabende gemacht, ich habe Konzerte gegeben, Wettbewerbe mitgemacht und auch andere Musiker auf dem Klavier begleitet, vor allen Dingen auch mein Bruder, der ist 7 Jahre jünger als ich und spielt Geige. Und ich habe das gerne gemacht, war aber dann doch immer so ein bisschen unruhig. Also ich habe gespürt, das ist nicht so ganz meins, Musik schön, aber es ist nicht einfach, später seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und irgendwie war es dann doch nicht so ganz meins. Ich hatte mittendrin noch mal überlegt, aufzuhören, so nach dem Vordiplom. Und da hatte mich dann meine Mutter dazu gebracht, dass ich das Studium dann doch beendet habe. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann bis zum Diplom das dann durchgezogen und stand dann wieder vor der Frage, wie es weitergehen soll. Also Kloster kam ganz kurz hoch. Und dann dachte ich, nee, du könntest ja nicht guten Gewissens ins Kloster gehen, weil als Musiker weißt du ja nicht, ob du da Geld verdient hättest, dann würdest du später Vorwürfe machen, bist in uns Kloster gegangen, weil du da draußen nicht klargekommen bist. Also habe ich dann überlegt, ja, was mache ich jetzt? Mir fiel da überhaupt nichts ein. Sprachen hätten mich interessiert, aber mit Sprachen kommt man eigentlich auch nicht so wirklich viel weiter. Höchstens dann noch als Lehrer oder als Übersetzer. Und dann hat mir meine Mutter vorgeschlagen, BWL, Betriebswirtschaft zu studieren. Und da habe ich erst mal gedacht, oje, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wirtschaft hat mich bis dato überhaupt nicht interessiert. Und ich hatte so eine ganz bestimmte Vorstellung, wie Wirtschaftler so sind. Also ich habe mir da mal Banker vorgestellt und fand das also völlig langweilig und gar nichts für mich. Und meiner Mutter zuliebe bin ich dann doch mal in eine Vorlesung gegangen. Da hatte das Semester schon angefangen. War schon, ich glaube, 2, 3 Wochen vorgerückt. Und die erste Vorlesung, die ich besucht habe, war ausgerechnet Rechnungswesen. Und dann wurden da Buchungssätze hin und her gerufen im Saal mit Abkürzungen. Und da kann man sich dann vorstellen, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich saß da drin, es war ein totaler Schock für mich. Ich habe nichts verstanden und bin dann völlig frustriert nach Hause gekommen und habe dann auch gesagt, das ist nichts. Also Wirtschaft ist garantiert nichts für mich. Und dann meinte meine Mutter nur, ja, probier es halt noch einmal. Und dann dachte ich, okay, aber garantiert nicht nochmal in diese Vorlesung, sondern was ganz anderes, bin dann in Finanzmathematik rein. Und da hat es mir dann schon besser gefallen. Es kam mir alles bekannt vor, so Kurvendiskussionen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hole ich mir ein Buch, gucke mir das nochmal an mit Rechnungswesen, Buchhaltung. War ja wirklich für mich die erste Vorlesung eine Katastrophe. Habe im Buch nachgeschaut, habe das ungefähr die Logik verstanden, bin dann noch einmal in diese Vorlesung hineingegangen und da habe ich es dann schon ein bisschen besser verstanden. Und dann dachte ich, gut, mir fällt jetzt nichts anderes ein, Und Mathematik interessiert mich eigentlich, also mache ich jetzt BWL. Allerdings konnte ich mich nicht sofort für BWL einschreiben. Das war ein Numerus Clausus-Fach und das war ja schon mein zweites Studium. Also habe ich gedacht, muss ich ein bisschen anders vorgehen, habe mich für Anglistik eingeschrieben und habe aber nur Kurse für BWL besucht. Und damit war dann nach vier Semestern war dann auch ein Quereinstieg möglich gewesen, weil ich einfach einige Scheine und Prüfungen dann im BWL schon abgelegt hatte. Aber parallel zu diesem Grundstudium habe ich dann aber auch noch das Konzertexamen weitergemacht an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Das ist ein Aufbaustudium, ein Zusatzstudium im Fach Klavier, weil ich hatte zwar mit dem Diplom abgeschlossen, aber ich wollte dieses Klavier nicht ganz loslassen. Also ich wollte auch noch ein bisschen weitermachen und habe dann parallel BWL studiert in Berlin und das Konzertexamen an der Hochschule in Leipzig. Ich bin dann einmal die Woche nach Leipzig gefahren mit dem Zug für einen Tag für den Unterricht, habe aber ganz normal auch BWL belegt und habe dann noch zusätzlich, das kam dann noch dazu, da hat man mir von der TU Berlin einen Tutorenjob angeboten. Ich hatte ziemlich gute Noten in Statistik, erstaunlicherweise, und da habe ich dann als Tutorin noch gearbeitet. So habe ich so drei Bereiche mehr oder weniger gleichzeitig abgedeckt. So im Nachhinein weiß ich gar nicht, wie ich das alles gepackt habe. Es war ziemlich stressig gewesen, aber ich weiß, dass ich sehr viel Spaß hatte. Also sowohl am Studium, aber auch bei der Lehre. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Aber dieser Klostergedanke war unterschwellig auch immer noch da, war immer präsent, auch im größten Stress. Ich habe den Gedanken immer weggeschoben. Ich hatte ja genug zu tun, musste arbeiten, studieren, und so habe ich das immer weggeschoben und mir gedacht, ja, erst mal fertig studieren und dann schauen wir mal weiter. Und dann muss er eh noch arbeiten, hat alles noch Zeit. Und so habe ich dann BWL das Vordiplom gemacht, das Konzertexamen in Leipzig abgeschlossen. Und nach dem Vordiplom gab es verschiedene Programme von der TU aus. Da konnte man ein Auslandsstudium machen. Und mich hat sehr gereizt, so dieses deutsch-französische Doppeldiplom-Programm. Da konnte man dann mit einem Stipendium nach Lyon oder nach Paris gehen und hatte dann sowohl das deutsche als auch das französische Diplom in BWL. So, und da ich ja jemand bin, der immer sehr effizient arbeitet, habe ich gedacht, dann nehme ich doch das Programm für Lyon, weil das ging nur ein Jahr und in Paris wäre anderthalb Jahre gegangen. Das habe ich dann auch zu Hause bei meinen Eltern so angebracht. Die haben natürlich den Kopf geschüttelt und gemeint, ja, warum gehst du nicht nach Paris, warum bewirbst du dich nicht dafür? Weltstadt, was machst du in Lyon? Aber das hat mich damals nicht wirklich interessiert. Ich wollte alles kurz machen. Also bin ich dann mit den Unterlagen zum Sekretariat gegangen und normalerweise gibt man ja die Unterlagen einfach nur so ab, ohne großes Gespräch. Aber es war sehr eigenartig. Also ich muss da sagen, da hat der liebe Gott wahrscheinlich doch wirklich den Heiligen Geist reingesandt, weil die Sekretärin fragt nämlich plötzlich, ja, warum bewerben Sie sich denn nicht auch für Paris? Ich habe sie nur groß angeguckt und gemeint, nö, ich will eigentlich nach Lyon, es ist kürzer. Und dann meinte sie, bewerben Sie sich auch für Paris. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay, Schaden tut's nicht. Ich habe allerdings nur ein Packen mit Unterlagen. Ich brauchte beglaubigte Kopien. Ich habe nur einen Satz. Und sie meinte, kein Problem, und hat dann meine Bewerbung einfach so genommen, auch für Paris. Ja, am Ende bin ich tatsächlich in Paris gelandet. Also ich war eigentlich auf Lyon eingestellt und bin dann nach Paris gegangen. Und da war es dann so, dass ich für zwei Jahre dorthin gehen konnte. Ich habe dort an der Grande École, an der École Supérieure de Commerce, Wirtschaft studiert, konnte da auch zwei Praktika machen, eins im Immobilienbereich und eins in einer Bank. Das war so vorgeschrieben, das musste man machen. Und ich hatte das Glück, ich meine, Paris ist eine wunderschöne Stadt, nicht nur so von weltlichen Sehenswürdigkeiten her, aber es gibt halt auch viele geistliche Sehenswürdigkeiten. Und da war ich dann also ständig, sehr oft, wirklich in der Rue du Bac, da, wo die wundertätige Medaille von der Mutter Gottes in Auftrag gegeben worden ist, bei der Catherine Labouret. Da gleich um die Ecke ist Vinzenz von Paul, der Sarkophag, auch eine kleine Kirche. Und auch die Mission étrangère, die Fremdenmission. Da gab es oder gibt es ein kleines Museum. Und aus Frankreich sind ja viele Missionare auch nach Asien gekommen, auch nach Korea. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Also da war ich dann sehr oft gewesen. Dazu hatte ich noch das Glück, dass ich das zweite Praktikum in der Nähe von den Champs-Élysées machen konnte. Und da war in der Straße eine Anbetungskapelle von Eucharistinern. Da war auch der Gründer oder ist der Gründer in einem Glassarkophag ausgestellt, der ist unverwest. Und die haben oder hatten damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, jeden Tag Heilige Messe, ich glaube mittags war das, und Anbetung. Und so war ich dann während des zweiten Praktikums täglich in der Heiligen Messe, auch immer in der Anbetung. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass ich Untermieterin war. Ich hatte keine eigene Wohnung. Ich war Untermieterin bei einer Dame, die eine Tochter hatte, die sich mit dem Gedanken auseinandergesetzt hatte, in ein Kloster einzutreten, was sie dann auch gemacht hat. Also das war also im Nachhinein betrachtet schon bezeichnend. In meiner Zeit, als ich da zur Untermiete war, ist dann auch die Tochter in ein Kloster eingetreten. Und ich habe das so am Rande immer mitbekommen. Habe mich dann natürlich immer ein bisschen betroffen gefühlt, aber alles immer sehr erfolgreich zur Seite gedrückt, weil ich bin ja nicht gemeint. Das habe ich jedenfalls gedacht. Oder beziehungsweise, wenn, dann ganz viel später. Ich muss ja erst mal studieren und dann arbeiten. Und ich habe in der Zeit ab und zu mal von so Leuten gehört, die sehr spät eingetreten sind und dann vielleicht mit 70 ewige Profess gemacht haben. Und dann ist mein Herz mal aufgegangen. Ich habe jubiliert innerlich, weil ich dachte, großartig, hast ja echt noch viel Zeit. Also kannst ja noch wirklich warten. und dann habe ich... war ich in Paris gewesen nach den 2 Jahren, habe ich gedacht, so, jetzt nochmal das Studium irgendwie kürzen. So, es war jetzt Paris ein halbes Jahr länger als Lyon. Jetzt schau, dass das irgendwie anders kürzt, das Studium. Und dann bin ich zu einer Summer Session gefahren und habe dort 6 Wochen an der UCLA, University of California, Volkswirtschaftslehre noch gemacht, habe da Scheine gemacht und konnte dadurch wirklich mein Studium um ein halbes Jahr abkürzen und dann fehlte nur noch die Diplomarbeit. Und um mich dafür zu motivieren, ist ja auch ein bisschen öde, Diplomarbeit zu schreiben, da habe ich dann ziemlich früh angefangen, mich um Stellen zu bewerben. Und ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Bewerbungen eingeschickt. 2 davon waren von der Mappe her eigentlich so, wie man sie nicht schicken sollte. Und genau bei diesen Bewerbungen hatte ich dann am Ende Bewerbungsgespräche. Und am Ende hatte ich dann eine Trainee-Stelle fest bei der Eurohypo der Deutschen Bank. Also es war damals die Immobiliensparte der Deutschen Bank. Und so hatte ich also schon ein Stellenangebot, eine Zusage, bevor ich überhaupt angefangen habe, mit der Diplomarbeit zu schreiben. Und entsprechend war die Motivation groß, schnell fertig zu werden. Ich habe dann die Diplomarbeit gemacht und bin dann nach Frankfurt am Main gezogen und habe dort in der Eurohypo gearbeitet, im Trainee-Programm mitgemacht und habe dann in der Kreditanalyse für internationale Finanzierungen gearbeitet. Intern habe ich dann nach 2 Jahren nochmal gewechselt und bin dann in die Analyse, Finanzierungsanalyse von Betreiberimmobilien gegangen. Und da hatte ich wirklich, wirklich viel Spaß in Frankfurt, weil ich war ja im internationalen Bereich und da waren Kollegen aus ganz verschiedenen Ländern, Spanier, Italiener, Portugiesen, Griechen, Franzosen, also es war wirklich nett. Ich hatte ein geregeltes Gehalt, musste mir da keine Gedanken machen, habe da sehr viele Reisen gemacht, auch in ganz ferne Länder, Afterwork-Partys, Freunde treffen, Restaurantbesuche. Also es war wirklich eine schöne Zeit für mich. Gleichzeitig habe ich aber auch mein geistliches Leben gepflegt. Also in Paris hat sich das so ergeben, dass ich da täglich eigentlich zur Heiligen Messe gegangen bin. Und das habe ich dann in Frankfurt weitergeführt. Und da bin ich dann täglich zur Heiligen Messe in die Kapuzinerkirche auf den Liebfrauenberg gegangen. Und ich habe es da auch sehr genossen. Das war eine schöne Zeit, auch in der Kapuzinerkirche. Die Heiligen Messen waren immer voll, die Kirchen waren immer sehr voll. Zu der Zeit, glaube ich, waren 4 oder 5 Messen täglich. Und die waren, also da waren so viele Leute, auch international, es hat mir sehr gefallen. Nur war ich habe das geistliche Leben geführt, habe auch gebetet, aber irgendwo war ich unzufrieden. Also so ganz zufrieden war ich nicht. Ich hatte immer den Eindruck, ich bin doch nicht oder doch noch nicht am richtigen Platz. Und dieser Klostergedanke, der hat mich da immer weiter verfolgt, kam immer wieder hoch. Und da habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Ich wollte eigentlich noch gar nicht. Ich war jetzt gerade so richtig drin in der Arbeit. Dann habe ich dann gedacht, okay, Arbeitsplatzwechsel wäre vielleicht mal ganz gut. Und dann hat sich das so ergeben, dass ein Headhunter bei einer Kollegin von mir angerufen hat. Die hat es dann an mich weitervermittelt. Und so bin ich dann darüber nach Hamburg gewechselt, zur HSA Nordbank. Und habe dort zuerst im Private Equity Bereich gearbeitet und dann später im Risikomanagement Bereich für Immobilienfinanzierungen. Und da musste ich dann in Hamburg, da konnte ich eigentlich dem Ruf Gottes gar nicht mehr so richtig ausweichen, weil ich habe 6 Monate Probezeit gehabt. Ich bin gerade angekommen, hatte gerade meinen Umzug hinter mir und dann bin ich ziemlich krank geworden. Und in der Zeit, wo ich dann krank war, ich konnte mich kaum bewegen, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, einen ziemlich üblen, ich konnte nicht richtig laufen. Die Schmerzen waren ziemlich groß. Da lag ich dann da und habe dann wirklich Zeit gehabt, einfach ohne Ablenkung so über mein Leben mal so nachzudenken, ein bisschen intensiver nachzudenken. Und so von außen betrachtet, klar, hatte ich ein tolles Leben, schönes Leben, habe einiges erreicht. Aber ich selber war ja immer unzufrieden. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mir dann immer vorgestellt, ja, am Ende des Lebens, was würde mich da auf dem Sterbebett am meisten beschäftigen? Und dann kam immer wieder hoch, ja, weil du hast noch nicht mal probiert. Du hast den Eindruck, Gott ruft dich und du kümmerst dich gar nicht drum. Du machst nicht den ersten Schritt. Und dann habe ich gedacht, gut. Also, dann habe ich wieder einen Deal gemacht. Ich weiß, man sollte sowas nicht ständig machen, aber ich war damals so gestrickt. Vielleicht bin ich es immer noch. Ich habe dann nur gedacht, so Jesus, jetzt machen wir das so. Ich verspreche dir, ich mache mich auf den Weg und gucke, was ich tun soll. Aber du musst mich gesund machen, weil sonst geht das alles nicht. Also wenn ich an den Kloster gehen sollte, so wie ich jetzt gehe, da nimmt mich kein Kloster auf. Und dann muss man sich wirklich vorstellen, innerhalb von einer Woche sind die ganzen Symptome zurückgegangen und ich konnte wieder ganz normal laufen. Es saß natürlich aber schön da, weil wenn Gott sein Versprechen hält, seine Seite des Deals hält, dann muss ich ja wohl auch meine Seite jetzt einlösen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt fange ich dann mal an. Nur das Problem war, wo fängt man mit der Suche an? Also das, was ich gemacht habe, war natürlich, was wahrscheinlich alle machen, googeln unter Orden Deutschland. Und dann kam da eine Riesenlatte von A bis Z. Und ich habe dann nur gedacht, oh meine Güte, da reicht mein ganzes Leben gar nicht, um das Ganze mir anzuschauen. Also habe ich dann gedacht, Jesus, also wenn du wirklich willst, dass ich in ein Kloster gehe, ich gucke mir 5 Gemeinschaften an. Und eins davon muss es dann sein. Und die 5 Gemeinschaften, die suche ich mir nicht selber aus, sondern die musst du mir aussuchen. Und du musst mich führen. Und ich habe dann wirklich in der Zeit sehr intensiv gebetet, auch zum Heiligen Geist, um Führung und Leitung. Und es war dann wirklich so, dass ich dann mir erstmal den Karmel in Berlin angeschaut habe. Dann gab es eine Empfehlung, mal bei Dominikanerinnen in Bamberg reinzuschauen. Das habe ich dann auch gemacht, im Heilig-Grab-Kloster. Das waren kontemplative Dominikanerinnen. Dann war ich bei Schwestern von der schmerzhaften Mutter. Ich war im Kloster Marienburg. Und dann war ich auch bei der Gemeinschaft von Jerusalem in Paris. Und was ich immer festgestellt habe, war, es war immer schön in den Klöstern. Ich habe mich dort irgendwie doch wohlgefühlt. Aber es ist nicht mein Platz. Und das hat mich dann immer so ein bisschen kirre gemacht. Ich wusste nicht, eigenartig, Kloster scheint es dann doch wirklich zu sein, auch wenn ich das nicht wirklich für mich wahrhaben will. Aber es ist doch nicht immer mein Platz. Und dann habe ich angefangen, an Exerzitien teilzunehmen. War ich dann in St. Clemens oft bei den indischen Vinzentinern und auch bei Schwester Margarete im Haus Raphael und habe dort immer wieder auch Priester um Rat gefragt. Und was ich dabei oft zu hören bekommen habe, war dann, naja, machen Sie sich auf die Suche und dann werden Sie wissen, wenn Sie am richtigen Ort sind. Und da habe ich dann immer nur gedacht, ganz großartig, also ich werde es dann wissen. Ich werde garantiert keine Stimme hören. Weil wie stellen die sich das vor? Wie soll ich das wissen? Also ich hatte keine Vorstellung, habe aber immer gedacht, jo, also wenn Gott mich wirklich ruft, da war ich mir mal sicher, wenn er mich wirklich ruft, dann gibt es auch einen Platz für mich. Ich muss ihn halt nur finden. Jetzt war ich also bei der Gemeinschaft von Jerusalem auch gewesen, in Paris, fand es dort auch großartig. Und dann wusste ich, ja, jetzt, Fia, hast du dir schon angeguckt? Du fühlst dich da überall wohl, aber es ist doch nicht das Richtige. Jetzt hast du noch eine Gemeinschaft, die du dir angucken kannst. Ja, Jesus, jetzt musst du das machen, weil ich habe keine Ahnung, wohin. Die fünfte Gemeinschaft. Und ich habe dann sehr gebetet. Und ich war dann wieder auf dem Weg zu Exerzitien. Und dann ist mir irgendwann so innerlich der Geduldsfaden gerissen. Und habe dann nur gesagt, Jesus, also ich werde jetzt da auf Exerzitien gehen und dieser Exerzitienleiter, diesen Pater, werde ich fragen, wohin ich gehen soll. Und wenn der mich nach Timbuktu schickt, dann gehe ich nach Timbuktu, das verspreche ich dir. Und mit dieser Entschlossenheit, mit dieser Einstellung bin ich dann in diese Exerzitien gegangen. Und das war dann sehr nett, weil der Pater hat mich gesehen. Ich habe am ersten Tag mit ihm geredet oder am zweiten Tag. Und da war auch der Spiritual der Gemeinschaft von der Schwester Margarita bei den Exerzitien. Und dann hat der Pater, den ich gefragt hatte, mich zu dieser Gemeinschaft hingeschickt. Zuerst und ich bin dann gleich zum Spiritual und habe dann alle Kontakte ausgemacht, Vizenmeisterin und so weiter. Und er war schon ganz erfreut. Ja, und am letzten Tag der Exerzitien hat mich der Pater, der Exerzitienleiter, den ich gefragt hatte, bei der Hand genommen und hat gesagt, nee, Sie müssen ganz woanders hin und drückte mir dann einen Umschlag in die Hand. Und da stand dann drauf der Absender, Schwester Elisabeth von der Dreifaltigkeit, das war die damalige Novizenmeisterin, Kloster Brandenburg und dann irgendwie Dietenheim. Und ich dachte, großartig, jetzt kann ich alles rückgängig machen, was ich beim Spiritual schon angeleiert habe. Das war mir super peinlich, das habe ich dann aber gemacht. Und dann guckte ich auf den Umschlag und dachte, großartig, Kloster Brandenburg in der Nähe von Berlin und von der Dreifaltigkeit, das muss ja ein kontemplatives Kloster sein. Ein bisschen stutzig bin ich dann doch geworden wegen der Postleitzahl, weil ich gedacht habe, also irgendwie sieht nicht nach Berlin aus, aber Berlin-Brandenburg komisch. Und da habe ich dann gegoogelt und dann dachte ich, ui, Schwabenland. Das war dann für mich eine große Überraschung. Also die Schwaben mögen mir das jetzt wirklich nachsehen, aber ich wollte eigentlich nie ins Schwabenland. Das war so ziemlich das Letzte, wo ich hin wollte. Und von der Gemeinschaft der Immaculata-Schwestern habe ich im Vorfeld auch noch nie was gehört. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt habe ich ja versprochen, ich gehe dahin, wo der Pater mich hinschickt und wenn es nach Timbuktu ist. Jetzt kam ich aus dieser Nummer ja nicht mehr raus. Also habe ich gedacht, ja, jetzt gehe ich da mal hin. Und habe dann angefragt, ob ich eine Woche schnuppern könnte. Und mein Anreisetag, der fiel wirklich auf den 3. Oktober. Und das ist ja wirklich ein franziskanischer Gedenktag auch, Transitus, Sterbetag des heiligen Franziskus. Das hat sich so gefügt, das habe ich im Vorfeld ja alles nicht gewusst. Ich hatte nur einen Resturlaub gehabt und den habe ich einfach für diese Zeit geblockt. Und dann bin ich aus dem Bus ausgestiegen, stand vor dem Exerzitienhaus Kloster Brandenburg und dann war es wirklich so, wie man es mir immer gesagt hat im Vorfeld, Sie werden es im Innern wissen. Und ich stand wirklich vor dem Kloster, ich habe das Kloster noch nicht mal richtig betreten und wusste, das ist hier. Ich kann das gar nicht anders erklären. Es war so. Und dann bin ich rein. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe gesagt, ich gehe auch nach Timbuktu. Aber ich bin ja auch sehr vorsichtig. Ich komme ja aus dem Risikomanagement. Schau dir die Gemeinschaft noch ein zweites Mal an. Man weiß ja nie. Also habe ich darum gebeten, noch ein zweites Mal kommen zu dürfen. Ein bisschen länger, für 2 Wochen. Und das durfte ich dann auch 4 Monate später. Und dann waren da gerade Schwesternexerzitien. Ich hatte die Erlaubnis, daran teilzunehmen. Und der Exerzitienleiter war genau der Pater, der mich auch dahin geschickt hatte. Das war ganz interessant. Und ich hatte beim zweiten Mal auch schon ein Empfehlungsschreiben von einem Priester dabei, weil ich wusste, diese Gemeinschaft fordert ein Empfehlungsschreiben von einem Priester, wenn man eintreten möchte. Bis dato hatte ich eigentlich immer nur mit der Novizenmeisterin geredet, war mit ihr ein bisschen in Kontakt gewesen, aber nicht mit der Oberin oder sonst irgendjemand. Und so habe ich dann auch mit ihr dann beim zweiten Mal ein Gespräch gehabt und habe ihr dann auch gesagt, ja, wahrscheinlich ist es wirklich hier. Und wir haben damals ausgemacht, wir beten jetzt gemeinsam eine Novene und bitten um ein Zeichen von Gott, ob das wirklich hier mein Platz ist. Und die Novene war noch nicht vorbei, aber die Schwesternexerzitien waren nach 5 Tagen zu Ende. Und dann waren wir im Speisesaal, das werde ich nie vergessen. Der Exerzitienleiter hat sich bei den Schwestern bedankt, hat auch gesagt, die Exerzitien sind beendet. Und dann kam ganz unvermittelt und ich gratuliere den Schwestern zu ihrer neuen Kandidatin und mir ist fast der Löffel aus der Hand gefallen, weil ich hatte zwar mein Zeichen gebeten, aber nicht gerade so ein Zeichen und ich habe dann nur gedacht, das war's jetzt. Also jetzt muss ich da wohl tatsächlich hin. Ich denke mal, die damalige Generaloberin war auch sehr überrascht, weil ich hatte bisher ja nicht mit ihr geredet gehabt. So, und dann haben mir die Schwestern alle gratuliert. Und meine die damalige Novizmeisterin war in dem Moment ja gar nicht im Speisesaal gewesen, als der Exerzitienleiter das gesagt hatte. Sie sah nur, dass mir die Schwestern gratulieren, kam dann später auf mich zu und fragte mich, warum mir denn die Schwestern gratulieren würden. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, weil diese Gemeinschaft eine neue Kandidatin hat. Und da war man wirklich platt, weil Gott wirklich auch Gebete anders erhört, als wir uns das vorstellen. Und das war mir wirklich eine Lehre gewesen. Ja, und das war dann klar, das war das Zeichen, um das ich gebeten habe. Und dann habe ich natürlich das Empfehlungsschreiben abgegeben, habe um Aufnahme gebeten. Das wurde mir dann auch zugesagt, dass man mich nehmen würde. Es war jetzt nur so, dass ich eine Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Quartalsende hatte. Und so, ich war im Februar 2010 hier im Kloster und dann habe ich dann Ende März gekündigt, musste dann aber bis zum 8. Dezember warten, bis ich eintreten konnte. Also es war wirklich, das waren 6 Monate, die ich abwarten musste. In der Zeit habe ich dann auch nicht großartig viel in der Bank erzählt. Die waren natürlich alle sehr neugierig, aber ich habe nicht gesagt, wohin ich gehe, sondern einfach nur, ich gehe woanders hin. Und so bin ich dann hier gelandet. So ist mein Berufungsweg. Also es sieht jetzt vielleicht so sehr, sehr stringent und sehr geradlinig aus, aber ich muss wirklich sagen, ich hatte sehr viele Momente, sehr viele Situationen, wo Gott mein Leben gelenkt hat. Also ich hatte immer ganz andere Pläne. Wie gesagt, am Anfang war sicherlich, wusste ich nicht, Medizin oder Musik, da hat Gott entschieden, Musik. Ich habe ja die Anmeldefrist verpasst gehabt. Dann, wenn ich gucke, ich bin in Paris gelandet statt in Lyon. Also diese ganzen Begebenheiten hatte der Herr seine Hand drauf. Und das ist das eine, dass er wirklich alles lenkt. Man muss halt intensiv beten. Auch das war ein Ringen um meine Berufung, das kann ich auch sagen, weil ich hatte wirklich einen guten Job. Es war nicht ganz einfach. Und was noch wichtig ist, ist, dass Gott einem beim Wort nimmt. Er hat sehr viel Geduld, also ich staune. Ich bin am Ende sehr ungeduldig geworden, habe gesagt, jetzt zeig mir endlich den Weg. Wobei ich ihn ja nun habe Jahrzehnte warten lassen. Also er ist sehr geduldig, aber er nimmt einen auch beim Wort. Also ich habe dann rückblickend entdeckt, ich habe das ja nie aktiv nachgezählt, aber ich habe wirklich nach dem Studium 10 Jahre gearbeitet und bin dann ins Kloster gegangen. Also das ist dann am Ende so doch gekommen, wie ich es Gott versprochen habe. Allerdings nicht von mir so planmäßig. Ja, und jetzt bin ich fast 8 Jahre im Kloster. So am 8. Dezember sind es dann 8 Jahre. Und jetzt in diesem Jahr, am 9. April, habe ich die ewige Profess gemacht. Ja, und an der Stelle ist vielleicht auch ein Dank an Vergelt's Gott angebracht für alle, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Ganz vorneweg meine Eltern. Für die war es nicht leicht, dass ich in ein Kloster gegangen bin, halt auch so weit weg von Berlin. Auch ganz besonders aber auch den Priestern, die mich geführt und geleitet haben, auch alle Gesprächspartner, die ich hatte. Ich bin da sehr dankbar. Und auch überhaupt für die Gebetsunterstützung. Ich kann nur sagen, ich war in der Zeit, als ich in der Bank gearbeitet habe, auch einmal einen Monat in London gewesen. Und ich hatte damals gedacht, je 4 Wochen London, die sind ja eher anglikanisch, was mache ich da? Da ist ja doch keine Kirche in der Nähe, eine katholische. Und dann war es dann doch ganz anders. Ich hatte da quer gegenüber von meiner Bank war eine katholische Kirche und ich bin da jeden Tag zur Messe, auch jeden Tag zur Laudes und zum Rosenkranz. Und da habe ich dann einmal erlebt, das werde ich nicht vergessen, eine Philippinin, die stand neben mir, die haben gebetet und dann ging das los mit Gebeten um Ordensberufungen. Und da hat es mich dann wirklich tief getroffen, weil ich dann gemerkt habe, ja, man betet weltweit um Ordensberufe und ich habe mir meine Berufung nicht selber ausgesucht, sondern Gott hat einfach gesagt, geh, ich habe ja nichts geleistet, nichts getan. Und dann ging mir nur so richtig auf in dem Moment, ja, dass ich jetzt einen Ruf in mir spüre, das verdanke ich Menschen, die ja weltweit irgendwo beten um Ordensberufungen, wirklich kann auch in China sein, irgendwo Leute beten und dann fällt die Saat irgendwo in der Welt. Also dieses Gebet wird erhört und das hat mich damals sehr bewegt und das werde ich auch nie vergessen, diesen Moment, wo ich das mitbekommen habe, wo mir das so richtig tief gegangen ist. Und ich habe dann auch gedacht, und das Gebet wird ja auch schon seit Jahrzehnten gebetet und bei Gott gibt es keine Zeit. Er lässt es dann Frucht bringen, er setzt die Saat und lässt Frucht bringen, wann er will. Und so bin ich dankbar, dass ich jetzt diesen Weg gehen darf.
Vielen Dank für Ihr Zeugnis. Schwester Agnes Maria Cho war das von den Immaculata-Schwestern vom Seraphischen Apostolat aus dem Kloster Brandenburg. Wir hören ein Musikstück aus der Immanuel-Lobpreiswerkstatt und dann kommen wir noch ins Gespräch. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Berufungsgeschichte von Schwester Agnes Maria Cho von den Immaculata-Schwestern vom Seraphischen Apostolat aus dem Kloster Brandenburg in der Nähe von Ulm. Konzertbühne, habe ich am Anfang gesagt, am Klavier war eine Welt und Finanzen, Kreditrisikomanagement, BWL-Studium und jetzt seit 8 Jahren im Kloster Brandenburg. Schwester Agnes Maria, danke für dieses Zeugnis, das Sie uns gegeben haben und diese Führung, die Sie auch gespürt haben, dass Sie das mit uns geteilt haben.
Ja, gerne.
Zu Beginn, vielleicht haben sich jetzt manch einer gewundert, warum ich Immanuel Lobpreis Werkstatt einspiele bei einer Konzertklavierpianistin. Aber Sie haben mir vorher gesagt, doch, die Musikrichtung wäre gut.
Ja, ich habe auch gerade mitgesungen, muss ich sagen. Ja, das ist nämlich so, ich bin hier im Exerzitienhaus auch tätig. Also das ist ganz lustig. Ich habe ja am Anfang erzählt, Buchhaltung Katastrophe. Sie werden lachen, ich bin hier bei den Schwestern in der Buchhaltung tätig. Das heißt, die Buchhaltung hat mich verfolgt. Und ich bin aber auch im Exerzitienhaus und da organisiere ich Kurse mit und bin in der Kursbegleitung und mache auch den Lobpreis. Und das heißt, das Klavier begleitet mich dahingehend, dass ich jetzt Lobpreislieder spiele und begleite. Und deshalb bin ich sehr für Jubilate Deo und diese anderen Lieder. Ich mag das sehr. Wunderbar für die Anbetung, für Gottesdienste.
Prima. Sitzen Sie auch noch irgendwann mal am Klavier und geben mal ein Konzert oder ist das Vergangenheit?
Ja. Da treffen Sie wahrscheinlich auf offene Ohren. Also ich gebe keine Konzerte, weil für mich persönlich diesen Abschnitt des Lebens habe ich eigentlich abgeschlossen. Man muss halt sehr viel üben auch. Man braucht die Zeit zum Üben. Die habe ich eigentlich weniger. Und ich liebe den, also dann ist mir der Lobpreis lieber, weil da bewege ich was bei den Menschen. Klar, in der Klassik kann man Menschen auch bewegen, aber das zu erleben, wenn man den Lobpreis macht, und das ist wie ein Schlüssel für die Herzen der Leute, gerade bei Exerzitien, um das Herz zu öffnen. Gutes Singen ist doppeltes Gebet. Und für mich ist das wirklich ein Schlüssel, den ich benutzen darf, um die Herzen für Gottes Wort zu öffnen, damit sie bereit werden. Und das ist mir lieber, als dann da am Klavier zu sitzen und dann ein Konzert zu geben. Das habe ich alles schon hinter mir, das brauche ich nicht wieder.
Also jetzt Musik für den Herrn.
Musik für den Herrn, ja. Ich spiele schon ab und zu mal ein Stückchen, das kommt dann schon mal vor, aber jetzt nicht Konzert. Also da sehe ich eigentlich, also für mich persönlich nicht so meine Berufung.
Ja, aber Sie nutzen es ja jetzt in Ihrem Dienst, in den Exerzitien.
Genau.
Lobpreis haben Sie jetzt schon so ein bisschen gesagt, Schlüssel zum Herzen. Ja. Haben Sie sonst so Schwerpunkte in Ihrer Spiritualität, was Ihnen wichtig ist oder was gerade in Ihrem Orden besonders gelebt wird?
Also wir haben hier eucharistische Anbetung täglich. Und das ist mir auch ganz wichtig. Einfach dieses auch gerne still sein vor Gott. Ich mache gerne den Lobpreis. Ich selber liebe es, in der Anbetung zu sein, auch gerne in der Frühe, vor dem Allerheiligsten, in der Stille. Und in der Stille das Säuseln des Windes. Also der Herr spricht dann in der Stille in die Stille hinein und ich liebe das sehr. Also diese Anbetung ist mir da sehr kostbar. Und ansonsten ist es eben dieses persönliche Gebet, das persönliche Sprechen mit Gott. Wir leben ja, Gott ist ja nicht irgendwo außen vor, sondern er ist ja in uns, in unseren Herzen auch drin und lebt in uns und einfach in jeder Situation mit Gott zu sein. Also ihn nicht wirklich als Konstrukt, als Theorie irgendwie außen zu haben und den rufe ich dann mal an. Das habe ich früher dann gemacht, als ich da Zwischenprüfung hatte. Da habe ich mal gedacht, Jesus hilft, dass ich durchkomme. Aber dadurch hat sich natürlich auch das persönliche Gebet entwickelt. Also es ist dann wirklich auch ein Du geworden. Und das ist mir wichtig. Also dieses persönliche Gebet, dieses Sprechen mit Jesus, das ist für mich eigentlich selbstverständlich. Auch Mutter Gottes, die Heiligen, die Engel, das ist eine Wirklichkeit, die wir mit unseren Augen so nicht sehen, aber es ist die unsichtbare Welt, die wirklich existiert und die dürfen wir auch gerne, in der dürfen wir auch gerne leben, die dürfen wir auch gerne einladen.
Hm. Sie haben vorher in der Finanzwelt gelebt und jetzt haben Sie Gehorsam, Armut, Keuschheit versprochen. Ja. Was bedeutet Ihnen das Gelübde der Armut jetzt?
Also für mich, diese Armut ist nicht nur materielle Armut, sondern wir haben ja auch den Gehorsam und diese Armut spielt auch in diesen Gehorsam hinein. Es ist halt dieses nicht mehr über sich selbst verfügen können. Das ist halt auch Armut und das ist, wo ich hier dieses im Kloster besonders lebe. Das heißt, ich kann nicht mehr machen, was ich will. Wir sind natürlich im Gespräch mit der Oberin. Aber sich zur Verfügung zu stellen, nicht mal das eigene zu tun, was man für richtig hält, im eigenen Stiefel folgen, sondern Gott zu folgen, der dann durch die Oberen spricht. Und das ist eben auch Entäußerung, bis zu einem gewissen Grad auch, ja. Mhm. Also nicht nur materielle Armut, also ich könnte jetzt, wir haben halt hier, ich habe nicht die Möglichkeit jetzt übermorgen nach Kambodscha zu fahren oder sonst irgendwas, das habe ich früher gemacht, da war ich dann frei, das ist halt auch nicht mehr, das ist das Materielle, aber ich finde eher dieses auf seinen eigenen Willen zu verzichten, diese Armut größer.
Mhm. Sie werden ja sicher manchmal von Jugendlichen auch angesprochen oder von anderen Menschen. Also was viele heute so als ihr Lebensziel haben, das haben sie alles früher gehabt. Geld, konnten machen, was sie wollten, sind rumgereist und haben trotzdem gemerkt, sie sind unzufrieden damals. Ja. Wie ist das jetzt?
Ich muss sagen, ich lebe meine Berufung. Also das hat man mir immer gesagt, das war mir im Kopf auch immer klar gewesen. Man hat gesagt, ja, du wirst nur dann glücklich und Ruhe finden, wenn du dem inneren Ruf folgst. Egal, was für ein Ruf das jetzt ist. Also es gibt ja verschiedene Berufungen. Es gibt ja nicht nur die Berufung in ein Ordensleben, in Ordensstand. Man hat mir gesagt, lebe die Berufung, die Gott in dich gelegt hat und dann wirst du glücklich. Du wirst dann einen inneren Frieden finden und so ist es tatsächlich. Also alle, die da draußen überlegen, was sie tun sollen, wirklich den Herrn bitten zu zeigen, was der Weg ist. Gott hat einen Heilsplan für jeden. Und man wird wirklich nur dann glücklich, wenn man diesem Heilsplan folgt, weil alles, was Gott tut, ist gut. Er hat nur das Beste für den Menschen im Sinn. Und sei es jetzt nur für die Ehe oder fürs Klosterpriestertum, einfach drum bitten, welchen Weg man gehen soll, dass Gott einem das zeigt. Und dann kann ich wirklich versprechen, dass man auch wirklich innerlich glücklich wird, wenn man Gott einlädt und seinem Willen folgt. Also es war dann auch eins meiner wichtigsten Gebete, dann auch, als ich auf der Suche war. Ich verspreche dir, alles zu tun, was du willst, wenn du mir nur deinen Willen zeigst. Deshalb war ich auch entschlossen, nach Timbuktu zu gehen, wenn es hätte sein sollen. Dann wäre ich nach Timbuktu gegangen. Also das ist, denke ich, ein großer Schlüssel zum inneren Glück, für die innere Zufriedenheit.
Manche haben ja so eine besondere Bibelstelle oder die sie durchs Leben begleitet oder vielleicht einen Professspruch oder die Priester haben ihren Primizspruch. Gibt es bei Ihnen auch so etwas?
Ja, ich hatte, ich und der Vater sind eins.
Was verbinden Sie damit?
Es ist einfach im Willen Gottes stehen, in dem, was ich tue, auch in Kleinigkeiten, immer wieder nach dem Willen Gottes zu fragen und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich und der Vater sind eins. Das ist eigentlich so für mich so der Schlüsselsatz, die Zusammenfassung.
Wie viele Schwestern sind Sie im Kloster Brandenburg? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben hier, ich glaube, um die 30, jetzt darf man mich nicht auf die Zahl festlegen, das sind so 30 Schwestern im Mutterhaus. Und dann haben wir noch in Haslach und Zusdorf einige Schwestern, die dort so eine kleine Filiale sozusagen bilden. Also ein eher kleiner regionaler Konvent.
Und sind Sie jetzt streng kontemplativ in der Klausur oder ist das bei Ihnen anders?
Wir sind aktiv kontemplativ, weil wir halt auch die Anbetung pflegen, Rosenkranz und auch gemeinsam Stundengebet beten. Und auch das Aktive kommt ja nur aus der Kontemplation. Also wenn ich mich in Aktivitäten verliere und nicht kontemplativ bin, dann werde ich total zerstreut und verliere so den Anker. Aber wir sind natürlich äußerlich auch tätig. Wir haben ein Exerzitienhaus. Wir haben eine Stiftung, in der dann Behinderteneinrichtungen sind. Und da sind auch Schwestern zum Teil noch seelsorgerisch tätig, aktiv. Also wir haben unsere apostolischen Tätigkeiten. Ich selber ja auch mit der Kursbegleitung im Exerzitienhaus. Aber Klausur haben wir auch. Also Klausur ist einfach nur dieser Bereich für Schwestern, wo andere keinen Zutritt eigentlich normalerweise haben. Einfach, dass die Schwestern in einem geschützten Raum auch sind und Rückzugsorte haben für sich. Dafür ist die Klausur ja auch gedacht.
Haben Sie einen neuen Namen bekommen im Kloster oder hießen Sie schon immer Agnes Maria?
Nee, ich hieß mit koreanischen Namen Chin-Hee. Und dann habe ich natürlich noch einen Taufnamen, Helena, und noch einen Firmennamen, Bernadette. Das ist hier nicht so üblich, glaube ich. Und wenn man hier ins Kloster kommt, bei der Einkleidung bekommt man dann einen Ordensnamen. Und wir haben so, das ist bei uns so üblich, da darf man drei Wünsche äußern. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Aber es heißt nicht, dass einer dieser Wünsche dann auch ausgesucht wird von der Generaloberin. Das ist dann nicht so. Und das war bei mir zum Beispiel der Fall. Also ich habe ganz andere Namen mir gewünscht und habe dann Schwester Agnes Maria bekommen. Der Doppelname, das war ein Wunsch von mir, wobei hätte auch was anderes werden können als Maria. Der Doppelname ist gekommen, das war mein Wunsch, aber das Agnes war nicht mein Wunsch gewesen. Ich bin trotzdem sehr glücklich damit.
Eine der ersten Märtyrerinnen mit aus der Urkirche,
ja,
oder?
Genau, richtig.
Was verbinden Sie mit diesem Namen heute?
Ja, gut, in der heutigen Welt wissen wir ja, wie es zugeht. Ja, die heilige Agnes steht für die Reinheit und auch halt bis zum Tod, das Verteidigen dieser Reinheit. Und das ist aber nicht nur diese körperliche Unversehrtheit, sondern auch die Reinheit des Herzens. Und das scheint mir doch in der heutigen Zeit sehr wichtig zu sein, dass man den Menschen noch wieder die Reinheit nahe bringt, weil die verlieren sich da alle, die sind alle auf der Suche nach Liebe und denken, körperliche Liebe, das wär's dann. Aber zu begreifen, den Wert der Reinheit, sich freizuhalten für die Person, wenn man wirklich berufen ist, für die Ehe, für die Person, die Gott einem vorherbestimmt hat. Das ist ein sehr großes Geschenk, das einfach den Jugendlichen wieder näher zu bringen, weil es ist wirklich so, die Jugendlichen oder auch Erwachsenen, die zahllose Beziehungen haben und hin und her springen, die sind im Grunde nicht glücklich. Und wir sind eigentlich auf Treue auch ausgerichtet. Wir sind ja ein Abbild Gottes und Gott ist treu. Und eigentlich ist es in uns, jeder sucht ja nach eigentlich einer Person, einem Menschen, mit dem er gehen kann. Also in meinem Fall ist es jetzt Gott, aber halt ein persönliches Du, ein Gegenüber. Und diese Treue ist unterschwellig in allen da. Also wenn selbst die von Beziehung zu Beziehung hüpfen, wenn da mal Untreue ist, die sind total verletzt. Also diese Treue verbunden mit Reinheit sollte wohl wieder mehr in den Vordergrund gebracht werden und auch den Jugendlichen mehr näher gebracht werden. Sehr wichtig. Kann man auch die heilige Agnes dafür anrufen. Sie ist ja dafür auch in den Tod gegangen.
Ja. Danke, Schwester Agnes, für dieses Zeugnis heute am ersten Donnerstag des Monats. Berufung kann man nicht machen, aber man kann darum bitten. Ein expliziter Wunsch, den Christus auch geäußert hat, bittet den Herrn der Ernte, um Arbeiter in seinen Weinberg zu senden. Am Ende dieser Sendung wollen wir auch um Berufungen beten. Zuvor noch der Hinweis, wenn Sie das Zeugnis noch einmal nachhören wollen, Sie können auf unsere Internetseite gehen, www.horeb.org, in unsere Mediathek, werden dann auch bald diese Sendung finden. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120. Dieser Service, da können Sie sich einfach melden. Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer Spende unter die Arme greifen, weil wir uns ja ausschließlich durch Spenden finanzieren. Danke Ihnen im Voraus dafür. Wir haben ein Gebet herausgesucht am Ende dieser Sendung, beziehungsweise Schwester Agnes Maria hat das herausgesucht. Ein Gebet vom heiligen Papst Johannes Paul II. Zum 38. Weltgebetstag für geistliche Berufe. Das wollen wir jetzt am Ende dieser Sendung gemeinsam beten.
Heiliger Vater, immerwährender Quell des Seins und der Liebe, der du im lebendigen Menschen den Glanz deiner Herrlichkeit offenbarst und der du in sein Herz den Keim deines Rufes legst, lass nicht zu, dass irgendjemand durch unsere Nachlässigkeit dieses Geschenk nicht wahrnimmt oder wieder verliert, sondern dass alle voller Selbstlosigkeit den Weg gehen können, auf dem deine Liebe Wirklichkeit wird.
Herr Jesus, der du auf deine Pilgerschaft auf den Straßen Palästinas die Apostel erwählt und berufen hast, du hast ihnen die Aufgabe anvertraut, das Evangelium zu verkünden, den Gläubigen gute Hirten zu sein und den Gottesdienst zu feiern. Lass es in deiner Kirche auch heute nicht an zahlreichen heiligen Priestern fehlen, die allen die Erlösungsgaben deines Todes und deiner Auferstehung bringen.
Heiliger Geist, der du die Kirche durch die ständige Ausgießung deiner Gaben heiligst, schenke den Herzen der zum Ordensleben Berufenen eine feste und innige Leidenschaft für dein Reich, damit sie ihr Leben mit einem selbstlosen und unbedingten Ja in den Dienst des Evangeliums stellen.
Heiligste Jungfrau, die du dich selbst ohne Zögern dem Allmächtigen für die Verwirklichung seines Heilplans zur Verfügung gestellt hast, lass die Herzen der jungen Menschen Vertrauen fassen, damit es immer eifrige Hirten geben, die das christliche Volk auf dem Weg des Lebens führen und gottgeweihte Seelen, die in Keuschheit, Armut und Gehorsam Zeugnis geben für die befreiende Gegenwart deines auferstandenen Sohnes. Amen. Danke, Schwester Agnes Maria Cho, und Gottes Segen für Ihren weiteren Weg.
Herr Gelsgott, Ihnen auch Gottes Segen.
Danke. Viel Freude an Ihrem persönlichen Weg mit Gott, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.